Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Wir reden in dieser Folge über unser Leben mit ADS, wie wir damit umgehen, wo wir schon angestanden sind und wie es überhaupt zu dieser Diagnose ist gekommen. Wir haben uns lange überlegt, ob wir die Folge heute machen wollen, auch weil das, was wir heute erzählen, persönlich ist und man sich das wirklich 2-3 Mal überlegen muss, ob man das mit der Öffentlichkeit teilen will. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, weil wir es wichtig finden, dass man darüber redet, aber auch, weil es wirklich ein Thema ist, das euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, scheint zu beschäftigen. Nach der letzten Folge mit der Dr. Tawaz haben uns ganz viele Nachrichten von euch erreicht, die ihr von euren Geschichten und Erfahrungen berichtet. Wir danken euch, dass ihr eure Geschichten mit uns geteilt habt und vor allem danken wir euch, dass ihr uns das Vertrauen entgegengebracht habt. Gami, darum haben wir ganz eine spezielle Idee gehabt für die nächste Folge. Wie sieht die aus?
Wir reden in dieser Folge zwar über uns, aber wir wollen euch da draussen die Möglichkeit geben, eure Geschichte zu erzählen. Anonym oder auch mit Namen. Wenn also du deine Geschichte teilen willst, dann schreib uns doch, du uns kontaktieren. Am einfachsten geht das per Mail. Ich tue meine Mailadresse in den Shownotes verlinken. Ihr könnt uns aber auch auf unserem Instagram-Account @nebelspalterinnen kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und sind gespannt, was ihr da draussen alles so erlebt habt und würden uns freuen, wenn ihr die Geschichten mit uns teilen würdet.
Aber Gami, jetzt zu uns. Wie ist es bei dir überhaupt zu dieser Diagnose gekommen?
Bei mir war es mit plus minus 16 so weit, dass man das diagnostiziert hat. Aber es war eine Zufallsdiagnose. Ich muss sich vorstellen, ich war wegen anderen Sachen in Behandlung und eine Ärztin hat mich dann darauf hingewiesen und hat gefragt, hat man bei dir schon mal ADHS abgeklärt? Und das ist dann doch so eine spezielle Situation, wo man plötzlich damit konfrontiert ist. Und das ist das, was ich nachher gemacht habe. Ich habe es abklären lassen und dann ist die Diagnose gekommen, ADHS. Und ab dem Moment habe ich gewusst, wie es um mich steht. Wie es bei dir war?
Ja, bei mir war es ein bisschen später. Ich bin eigentlich erst vor kurzem, mit 26 habe ich meine Diagnose bekommen. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, dass mich eigentlich mein Umfeld darauf aufmerksam gemacht hat. Also ist so, dass in der Vergangenheit sehr viele von meinen Freunden haben sich abklären und es hat sich bei ihnen alle Diagnosen mit ADS herausgestellt. Und ich habe dann gedacht, okay, das könnte vielleicht etwas sein, das auch noch auf mich zutrifft. Und bin nachher vor einem Jahr fast habe ich Diagnose bekommen. Aber wichtig, nicht ADHS, sondern, wir haben es ja vielleicht gehört, in der letzten Folge hat Dr. Tawaz das nämlich auch gesagt, dass bei den Frauen sehr oft ADS diagnostiziert wird. Also, dass das H wegfällt und dass eigentlich die Nervosität oder das Zappel, Philipp, habe ich weniger.
Ist es dir schwer gefallen, zu dieser Abklärung zu gehen oder ist es für dich klar gewesen, dass du das machen willst?
Gar nicht. Ich war mega froh, dass ich dem auch gehen konnte. Ich habe sehr lange davon geredet, weil ich gefunden habe, ja, okay, mal, das könnte jetzt noch sehr gut sein, vor allem, weil ich einen Bruder habe mit ADS. Und wir haben auch gehört, das ist ja vererbbar. Also die Möglichkeit war mal gross, dass ich es auch habe. Und nein, ich finde, das ist etwas, was mega schön ist. Also ich glaube allgemein, wenn man jetzt so sagt, man sucht einen Therapeut auf und so, in unserer Generation ist das viel weniger stigmatisiert. Also man geht viel lockerer mit dem Thema um.
Wie war es denn so, als du die Diagnose gehabt hast? War es für dich eine Erleichterung gewesen oder eher ein Schock vielleicht sogar?
Nein, also ich war total erleichtert. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Wenn ich keine Diagnose hätte bekommen, hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich dachte, okay, was ist denn falsch mit mir? Was stimmt mit mir denn nicht?
Wie kann ich es denn erklären? Wie kann ich mein Verhalten sonst erklären?
Genau, ja. Und bei dir, du hast ja die Diagnose, aber das ist ja auch so, wenn du ein bisschen älter bist, kannst du vielleicht besser jorden, aber mit 16 bist du so jugendlich, kurz vor dem Erwachsenenalter.
Am Anfang habe ich es ein bisschen als Scham empfunden. Es war ein bisschen schambehaftet.
Das war vor 15 Jahren. plus minus 14 Jahre. Mhm. Entschuldigung, ich will nicht dein Alter rausstreichen, aber nur, dass man ein kleines Verhältnis...
Wie lange das schon her ist. Wie lang, es ist für mich wirklich so ein bisschen Schamsituation gewesen. Ist auch das, was Frau Dr. Dawatz angesprochen hat, dass es für jüngere Leute eher problematisch ist und sie vielleicht eher Mühe haben, damit umzugehen, während bei älteren Leuten das fast schon eine Erleichterung kann sein, dass man endlich versteht, wieso man gewisse Sachen macht, wieso man vielleicht auch so ist. Ich habe am Anfang auch nicht gewusst, wie ich damit umgehen will. Erzähle ich das jemandem? Erzähle ich das meiner Familie? Ist doch eine Herausforderung gewesen.
Und hast du keine Coming-out-Party gehabt?
Ich hatte keine ADHS-Coming-out-Party gehabt. So der Ballonplatz und nachher «It's ADHD!»
Ja, genau.
Das hatte ich nicht gehabt. Ich habe aber mit der Zeit angefangen, offener darüber zu reden und kein Geheimnis daraus zu machen. Was ich aber nicht mache, ist, abgesehen von dem Podcast, jedem dahergelaufenen grundsätzlich von dieser Diagnose zu erzählen. Aber mit dem Alter hat mir das sehr geholfen, auch zu verstehen, wie ich funktioniere und wieso ich so funktioniere. Mhm. Darum, die Erleichterung ist bei mir erst später gekommen.
Also erst, als du ein bisschen älter bist geworden. Ich habe es mir immer so erklärt, vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber ich habe eine Katzenallergie. Und das weiss ich seit etwa 3 Jahren. Ich liebe Katzen. Ich bin mit Katzen aufgewachsen und ich habe erst gemerkt, dass ich eine Katzenallergie habe, als meine Mitbewohnerin sich eine Katze hat suchen lassen. Also ein bisschen spät. Und der Punkt ist, warum ich das nicht gemerkt habe, ist, dass ich einfach gedacht habe, ja, es ist normal, dass die in der Nase beißt. Dass du musst niesen, dass sie ja die Härli und so. Ich einfach dachte, es geht allen gleich. Bis ich gecheckt habe, also wo mir so die Augen angeschwollen sind, habe ich plötzlich gemerkt, okay, vielleicht ist das nicht normal. Und bin zur Apotheke gegangen und sie haben gesagt, ja, wahrscheinlich hast du eine Katzenallergie. Und genau gleich ist es mir ein bisschen gegangen mit dem ADS.
Eben, es gibt Situationen, wo es dir ja aufgefallen muss. Sein. Was sind das für Situationen gewesen?
Ich glaube, eines von diesen Situationen ist, ich glaube, so oder so, das Studium ist ein Faktor, wo das einfach viel mehr zum Vorschein kommt. Und ich habe einfach zum Beispiel gemerkt, wo andere einfach herhocken, den Laptop aufklappen und anfangen lernen, habe ich die Leute so angedacht, was stimmt mit dir nicht? Ich habe zuerst da, also es muss absolute Ordnung herrschen, alles muss seinen Platz haben, mit Kaffee muss da sein, meistens muss ich noch auf die Toilette und nachher muss ich irgendwie auch noch zuerst den Bildschirm putzen und wenn nicht alles dort ist, was es sein sollte, kann ich nicht anfangen lernen. Also ich habe schon nur, bis ich starte, mindestens eine halbe Stunde. Und dort habe ich, also eben hat mich auch mein Umfeld vielleicht so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, das ist ja so ein bisschen typisch ADS, dass man einfach ein bisschen länger hat für die Sachen.
Ja, so das Längere haben, bis man sich auf etwas kann
konzentrieren. Und auch, dass ich absolute Ruhe brauche. Ich konnte oft nicht mit den anderen im Raum lernen, weil ich einfach, da habe ich nur geschwätzt. Da habe ich nichts für die Uni gemacht.
Jetzt doch, wenn wir über ADHS reden, ist die Frage aufgekommen, auch im letzten Podcast mit der Frau Dr. Dawatz, die wir gerne auch nochmal verlinken, ist es eine Krankheit oder nicht? Wie können wir das nochmal zusammenfassen?
Ich habe jetzt sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass die Leute gesagt haben, ich habe nicht gewusst, dass es keine Krankheit ist, sondern eigentlich eine Neurodivergenz. Also man tut es unter diesem Thema abhandeln. Und die anderen, also die normalen Menschen, Anführungszeichen, sind neurotypisch. Und das heisst, das ist, man nennt es ja auch Störung. Ich finde, ich weiss jetzt nicht, ob das der bessere Begriff ist mit Störung, aber es ist in dem Sinne halt ein Spektrum, zum Beispiel wie man auch Legasthenie oder Autismus. Genau, es ist ein Spektrum. Ich finde, wenn man sagt, es ist, also wir können das vielleicht kurz durchgehen, was sind Vor- und Nachteile, wenn man sagt, es ist keine Krankheit. Ich habe das Gefühl, der Vorteil ist jetzt, glaube ich, der Beweis hier, dass wir hier darüber reden können. Es ist weniger stigmatisiert, oder? Der Nachteil, vielleicht, dass man weniger ernst genommen wird. Es ist auch nicht so greifbar.
Trotzdem habe ich das Gefühl, man hat in den letzten 2-3 Jahren extrem viele Geschichten über Prominente gelesen in den Medien, die auch eine ADHS-Diagnose haben. Dann hat es auch immer geheißen, das sind erfolgreiche Leute. Das sehe ich gerade als Nachteil, wenn man sagt, okay, es ist nicht eine Krankheit, dass man dann eben nur die Vorteile raushebt und sagt, man profitiert davon, dass man ADHS hat.
Das hast ja du angesprochen mit dem Romantisieren. Dass es ist nur eine Superpower und dass man gar nicht sieht, wo eigentlich auch die Schwierigkeiten sind. Und wenn man es natürlich aus Krankheit sieht, dann ist schon, also er kommt so, schwingt so mit, dass man es heilen kann. Das klingt ein bisschen nach dem falschen Ansatz, weil heilen kannst du in dem Sinne nicht. Du lebst ein Leben lang mit ADS, du kannst nur lernen, damit besser umzugehen.
Trotzdem die Erwartung von der Gesellschaft, dass man eben Krankheiten kann heilen, die dann eben auch einen Druck auf die Betroffenen ausübt, die sie sonst vielleicht eben nicht gehabt haben, wenn man nicht von einer Krankheit redet.
Fühlt sich jetzt für dich persönlich wie eine Krankheit an?
Nein. Und ich glaube, wir haben uns beide angeschaut, als wir uns die Frage auch gestellt haben im Vorgespräch. Wir sind einfach so. Mhm. Es ist ein Teil von mir und ich habe den halt, auch weil ich die Diagnose schon so lange habe, ich habe den akzeptiert und mit den Jahren immer mehr und ich habe immer besser können verstehen, wieso ich so bin, wie ich bin. Aber mir ist bewusst, dass es etwas ist, wo ist jetzt böse gesagt, aber nicht normal ist.
Also das ist ja das kleine meine Katzenallergie-Beispiel. Es sind nicht alle so wie ich. Das war mein Fehlschluss, aber auch meine Erkenntnis, die ich mitnehmen konnte aus dieser Diagnose, ist, dass es eben, okay, es geht nicht allen so wie mir und ich habe da vielleicht mehr Schwierigkeiten, aber ich kann dadurch, dass ich das weiss, ich kann aus meinen Fehlern irgendwie lernen. Und das andere, was mir aber ist aufgefallen ist, und das ist vielleicht ein das andere Extrem, und das ist momentan vor allem so auf Social Media das Thema, dass es vielleicht ein bisschen, du machst es zu dir ganze Persönlichkeit. Also du bist ADS fertig und mehr auch nicht und weniger auch nicht. Und ich finde, gleichzeitig eben verschnell wie Veganer, die es dir in jedem Moment müssen sagen, dass sie vegan leben, dass sie ADS haben, das also wäre für mich jetzt auch nicht der richtige Umgang, auch wenn wir jetzt hier darüber reden. Aber es hat mir so den Eindruck erweckt, manchmal, dass man, ja, du gehörst jetzt auch zum auserwählten Club.
Das, was ich auch sehe, gewisse Leute, vielleicht auch Ältere, brauchen es wie als Entschuldigung für jegliches schlechte Verhalten, das man hat. Also man schiebt ein bisschen die Verantwortung, die man hat, ab, weil man sagt, ich habe ja nichts dafür, ich habe ADHS. Also jedes Mal, wenn man etwas Schlechtes macht, ist das die Ausrede.
Klar, ich finde, man hat Verantwortung, trägt man für sich selber. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man für die Handlung auch Verantwortung übernimmt. Das heisst aber nicht, dass man in eine Opferhaltung nachher reingeht und sagt, okay, ich bin einfach Opfer von meinen Umständen, aber gleichzeitig wichtig, dass, wenn man es erkennt, dann kann man auch daran arbeiten. Dass es nicht immer funktioniert, ist natürlich auch klar.
Ein Weg, wie man ja kann, daran arbeiten kann, sind Medikamente.
Das Heilmittel Ritalin.
Dort muss ich sagen, es ist, glaube ich, eine Wunschvorstellung oder ein Missverständnis, dass man meint, man kann einem Kind oder Erwachsenen einfach Ritalin geben und plötzlich geht alles. Oder? Du kannst plötzlich einfach ansitzen und hast mega Lust zum Lernen, mega Lust zum Arbeiten, mega Lust, die Sachen zu erledigen, die du müsstest erledigen. Das stimmt nicht.
Ist leider nicht so.
Ist nicht so. Weil was es macht, ist, es hilft dir, dich zu fokussieren. Aber, und das habe ich in ganz vielen Jahren müssen lernen. Es hilft dir, dich zu fokussieren. Du musst dich aber aufs Richtige fokussieren. Und bei mir ist es dann so ein Moment, wo man das merkt, dass ich am 2 Uhr morgens ein Quiz ausfülle, welche Zwiebelsorte ich gerade bin und mich total auf die Zwiebelsorte fokussiere. Das ist genau das, oder? Es fokussiert dich. Aber
du kannst schon 2 Stunden lang einfach auf Instagram fokussiert scrollen. Es ist nicht das Wundermittel. Aber Gami, welche Zwiebelsorte bist du?
Schalotte.
Schalotte,
aber ich weiss nicht mehr...
Was ist jetzt über deine Persönlichkeit?
Was ist über meine Persönlichkeit?
Schau, es ist einfach zum Grennen, oder?
Aber es sind genau so Momente, wo du merkst, ja, es gibt Medikamente, aber du musst mitschaffen, sonst funktioniert es nicht.
Ja, ich glaube, es ist einfach das Missverständnis, dass es ein Heilmittel ist. Ich glaube, mit dem muss man aufräumen. Das ist es definitiv nicht. Du musst deine Verhaltensmuster trotzdem selber ändern. Und du musst, ja, das ist auch mega anstrengend. Und mit Ritalin kann dir helfen, aber es löst nicht all deine Probleme.
Was kann man denn sagen, was macht Ritalin mit Menschen, die ADHS haben?
Also ich bin ja keine Ärztin, also das mal vorausgeschickt. Aber das wird ja momentan auch noch erforscht. Es ist ja nicht ganz klar, was jetzt bei uns anders ist. Aber man sagt, bei uns ist eben im Hirn grundsätzlich etwas anders. Das heisst, wir haben schon nur von Grund auf weniger Dopamin zur Verfügung, weil wir es schneller ausschütten. Und was das Ritalin macht, ist nicht, dass du die Speicher irgendwie auffüllen, du hast dann nicht mehr, sondern es tut es einfach besser dosieren. Zum Beispiel, wenn du, also das kennen vielleicht alle nach dem Ausgang oder nach einem Festival, da ist man doch manchmal nicht nur vom Kater, aber auch sonst einfach meist ein bisschen down. Und das hat damit zu tun, dass der Dopaminspeicher einfach ein bisschen aufgebraucht ist von dieser vielen Aufregung, die man hatte. Und das heisst, in diesen Situationen nützt dir das Ritalin auch nicht so viel, weil der Dopaminspeicher eh schon leer ist. Und interessant finde ich, dass der Zyklus von der Frau übrigens ohne Einfluss hat auf das, weil zum Beispiel das Östrogen, das sind alles Hormone, die machen, dass wir das Dopamin besser aufnehmen können. Das heisst, wenn eine Frau zum Beispiel ihre Tage hat, also einen tiefen Östrogenspiegel, in diesen Momenten kann das Ritalin auch weniger wirken, weil du so oder so schon weniger Dopamin kannst aufnehmen, blöd gesagt. Ich weiss jetzt nicht, ob das jetzt fachlich ganz korrekt war, aber um einfach so ein kleines Verständnis zu schaffen, auch warum vielleicht Leute mit ADS die extrem suchen. Also das ist auch typisch, dass man mehr Motivation braucht für etwas und wirklich, wenn einem etwas interessiert, dann geht es dann gut. Aber wenn einem etwas nicht interessiert, dann ist der Dopaminlevel zu tief und dann passiert einfach gar nichts.
An dieser Stelle muss man sicher auch sagen, das sind unsere Erfahrungen. Ja. Es gibt auch Leute, die sich aus verschiedenen Gründen dagegen entscheiden, Medikamente zu nehmen, und das gilt es natürlich zu respektieren. Ein Grund, den wir auch mit der Frau Dr. Tabatz angesprochen haben, ist eben die Persönlichkeitsveränderung. Es hat einen Einfluss darauf, wie du dich verhaltest. Und das ist etwas, was ich nachvollziehen kann, wenn du sagst, es macht dich aus, dass du sehr extrovertierte, quirlige, ein bisschen eine chaotische Persönlichkeit bist und plötzlich bist du extrem fokussiert und ruhig und auch in dich gekehrt, dass man sagt, so will ich nicht sein, weil es passt nicht zu mir. Ich bin glücklicher, wenn ich so kann sein, ohne Medikament.
Ja, es hat auch einen Einfluss, wie man die Sachen wahrnimmt. Sie hat ja gesagt, dass man plötzlich den Zugang zu sich selber nicht mehr so hat. Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass man den richtigen Weg für sich findet. Ja, ich glaube, was man abschließend zu dem kann sagen, ist, Ritalin ist einfach kein Heilmittel für ADS. Es kann helfen, aber es muss nicht der Weg sein, wo man muss gehen.
Die Herausforderungen, die bleiben nämlich. Und wir haben gefunden, wenn wir schon so persönlich sind, wenn wir so ein paar typische Beispiele mit euch teilen, damit vielleicht auch die, die eben nicht davon betroffen sind, können nachempfinden, wie uns in so Situationen geht. Und Maria, bei dir sind wir fast nahe bei der Straffälligkeit gewesen.
Ganz, wir sind so dran vorbeigeschrammt. Und zwar war das so, dass ich einen Roller verkauft und dann musste ich natürlich auch das Nummernschild abgeben. Und das muss man bei der Polizei einfach in den Briefkasten werfen, ist Gottes Willen nicht so eine grosse Sache. Ich habe das aber rausgeschoben und ich kann dir nicht sagen, warum. Ich wusste, ich muss das abgeben. Sie haben mir sogar noch einen Erinnerungsbrief geschrieben. Ja, Frau Gano, ihr müsst das Schild abgeben. Und ich habe nachher tatsächlich so lange gewartet, bis ich einen Aufruf von der Polizei bekommen habe, im Vorsprechen. Fast eigentlich eine Strafanzeige. Und ich habe wirklich dort so gesagt, Maria, was stimmt mit dir nicht? Das wäre jetzt nicht ein Problem gewesen, die 10 Minuten zu Fuß zu dieser Polizei zu laufen und es reinzulassen. Ich hatte dann einfach unglaublich Schwein, dass mit der Zustellung des Briefs, dass das erst zugestellt ist, wenn du es liest und die 10 Tage noch nicht abgelaufen sind. Aber das ist jetzt wirklich mehr Glück als Verstand, weil rein theoretisch hat das, glaube ich, sehen wir einen Strafbefehl. Wäre das gewesen. Und das hatte ich dann in meinem Strafregisterauszug gehabt. Und das sind so Sachen, finde ich, typisch in dem Sinn, dass du Tasks, die eigentlich überhaupt nicht herausfordernd sind, die du easy kannst machen, rausschiebst, bis sie dir so gross erscheinen, dass du es nicht mehr machen kannst. Typisch. Oder bis die Polizei anruft.
Ja, es ist typisch für ADHS. Mir ist so gegangen, ich habe letzte Woche eine E-Mail schreiben. Wir reden über Sachen von 3 Minuten. Wie ich aber gedacht habe, das ist ein wichtiges E-Mail, habe ich gesagt, das mache ich dann nachher, wenn ich in Ruhe an meinem Computer sitze. Logischerweise Stress gehabt und noch nicht in Ruhe vor meinem Computer sitzen und ich habe es rausgeschoben. Und es ist immer ein Rausschieben, bis plötzlich dann andere Menschen davon betroffen sind, weil du das E-Mail nicht geschrieben hast. Und das ist dann das Gefühl, das ich habe, dass es wie so ein Schneeball, so ein Schneeböllen-Effekt ist, so ein Schneeböllen. Es fängt an, es wäre ein kleines E-Mail gewesen.
Hättest wird easy können machen.
Aber man macht sich immer mehr Gedanken, es wird immer schlimmer, es nimmt immer mehr Raum in deinen Gedanken, immer mehr Schuldgefühle, die da sind. Obwohl die Aufgabe, die 3 Minuten, sich nicht verändert hat. Aber es kommt dir immer schwieriger vor und immer als eine grössere Hürde. Und da rauszukommen, ist unglaublich schwierig, dass man es wirklich macht, weil es staut sich wie etwas an, wo man Mühe hat zum Wegbringen.
Mit dem ist sehr ein hoher Leidensdruck verbunden. Und dann so Kommentare wie, ja, dann mach's doch einfach. Ah, was, wirklich? Bist doch einfach nicht mehr traurig im Fall. Das bringt dann wie nichts, weil das meistens erhöht es nur den Stress. Und mit dem Leidensdruck, das ist, ja, das ist etwas, wo man es gut daran festmachen kann, wie sehr das es dein Leben beeinflusst.
Weil es ist eben nicht einfach ein Vergessen oder rausschieben, sondern du leidest daran, dass du es nicht gemacht hast. Und es belastet dich emotional. Und bei anderen Menschen geht es auch so weit, dass es wirklich Panik auslöst, dass es Schlaflosigkeit auslöst und man trotzdem nicht schafft, eben einfach anzusitzen und das Mail zu schreiben. Und erklären kannst du es sowieso schon gar nicht.
Und ich glaube, vielleicht ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass jeder kennt ja, sage ich mal, die typischen ADS-Symptome. Wir haben alle schon Sachen rausgeschoben. Und wir haben alle schon etwas vergessen. Das ist nicht, sag mal, das ist nicht bedenklich. Aber es ist immer die Frage, welches Ausmaß das es annimmt und vor allem, wenn es wirklich dein Leben fängt, davon beeinträchtigen. Und der Punkt ist, du könntest es, aber du stehst dir wie total selber im Weg.
Es ist auch eine Hilflosigkeit. Es ist eine Hilflosigkeit und da sind wir gerade beim Punkt, man muss können lernen, diese Probleme zu überwinden. Man muss Möglichkeit finden, damit können umzugehen.
Zum Beispiel bei den E-Mails haben es Gami und ich so angefangen zu machen, so, dass wir da noch ein bisschen Lösungen präsentieren. Dass ich sage, Gami, schreib mir das Mail und ich schicke es ab. Und das ist jetzt dann stupid, das ist, so, das ist viel zu viel Arbeit, aber es hilft uns gegenseitig, genau die, es ist ja wie eine Angst, die sich anstellt, zu überwinden und auch zu merken, okay, es ist einfach jetzt auch nicht so schlimm. Und das nennt man dann die Coping-Mechanismen. Das ist auch genau das, was wichtig ist. Es gibt Leute, die leben mit einem starken ADS, haben aber in ihrem Leben wahnsinnig gute Coping-Strategien entwickelt, dass das ihr das Leben null einschränkt.
Was heisst genau Coping-Strategien? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also zum Beispiel, jetzt in meinem Fall, ich weiss, ich lerne besser, wenn ich nicht allein lerne. Eine Coping-Strategie ist, dass ich meine Freundin anrufe und sage, ich muss Arbeit schreiben. Gehen wir zusammen irgendwo her und sie muss nicht das Gleiche machen wie ich oder das gleiche Thema, sondern es ist einfach eine Strategie, weil ich weiss, mir hilft es, wenn jemand neben mir arbeitet. Ja, es sind eigentlich Strategien, die man auch, sage ich mal, in der Therapie, in der Verhaltenstherapie mitbekommst und die dir helfen können, ja, sage ich mal, die Herausforderungen besser anzupacken.
Und das führt ja dann auch zu der Situation, dass Leute, die eben sehr stark ADHS haben, sehr gut könnten damit umgehen. Aber Leute, die ja eine tiefere Ausprägung haben, die aber nicht die Mechanismen haben, grössere Probleme haben. Und das ist doch erstaunlich, wenn man das sieht, dass es nicht alleine abhängt davon, wie stark du ADHS hast, sondern wie gut kannst du damit umgehen.
Ja, eine Freundin von mir studiert Medizin und sie hat also abklären, ob sie ADHS hat. Und ihr Arzt hat gesagt, nein, das hast du nicht. Und hat sich herausgestellt, doch, aber eine schwache Form. Aber ihr Arzt hat ihr dann auch gesagt, wenn sie wahrscheinlich nicht Medizin studiert hat, wäre das gar nie zum Vorschein gekommen. Gerade weil du im Medizinstudium ja, du hast dort enorm hohen Leistungsdruck. Vielleicht in einem anderen Job hätte sie gar nicht so sehr beeinträchtigt.
Jetzt gerade, wenn ich das Beispiel höre oder die Gedanken, die wir uns gemacht haben, habe ich immer die Frage, haben wir als Menschen mit ADHS nicht irgendwie eine Selbstzerstörungstendenz? Das klingt jetzt mega hart, aber gerade ein Studium zum Beispiel, wo du gezwungen bist, Selbstverantwortung zu übernehmen, wo du extrem organisiert musst sein, wo du nicht
weit im Voraus musst planen.
Alles Sachen, wo du als ADHSler grösste Schwierigkeiten damit hast.
Prioritäten setzen.
Wie kann es sein, dass wir uns trotzdem in so Lebensweg begeben, die für uns herausfordernd sind, hätten wir andere Lebenswege eingeschlagen, gar nicht eben zum Vorschein gekommen wären oder gar keine Herausforderung dargestellt hätten?
Ich weiss nicht, ob ich würde von Selbstzerstörungstendenz reden, auch wenn das sicher hier und da der Fall ist. Aber ich glaube, es hat mehrere Ursprünge. Und einer davon ist sicher, dass man eigene Wünsche, eigene Ambitionen hat. Gami, du hast wollen Politikwissenschaften studieren. Ich wollte Philosophie studieren, ich wollte einen Master in dem machen. Auf der anderen Seite hat es sicher auch damit zu tun, dass eine Erwartungshaltung da ist. Es kommt ein bisschen auf das Umfeld drauf an. Vielleicht ist erwartet worden, dass man studiert. Und zu guter Letzt sicher vielleicht auch einen gesellschaftlichen Druck, der einfach auch einen Einfluss hat auf einen, dass man sagt, ja, ich will jetzt das machen, weil das ist halt auch angesehen und ich kann jetzt nicht einfach alles machen, was mir perfekt zu mir passt. Ich würde sagen, gerade wenn ich uns anschaue, zum Beispiel im Journalismus, das ist jetzt ein Job, der enorm gut zu uns passt. Und es haben vielleicht viele Leute auch nicht das Privileg, überhaupt das so zu wählen, was blöd gesagt am besten zu ihm passt, sondern sie müssen einfach das machen, was zur Verfügung steht.
Das ist vielleicht die Gegenthese zu meiner Selbstzerstörung. Uns hat es in Journalismus geführt, beide, nicht mit Absicht. Aber es ist ein Beruf, wo wir unsere Qualitäten können ausspielen können, sei es jetzt kreativ sein. Es ist ein extrem abwechslungsreicher Beruf. Du weißt am Morgen nie, was der Tag mit sich bringt. Du hast so Höhepunkte im Tag, wenn wieder mal etwas passiert. Und trotzdem ist es ja eine Herausforderung, weil es sind sehr klare Strukturen von uns. Es hat harte Deadlines. Man kann dann nicht das verschlampen, sondern der Artikel muss raus.
Also jetzt, zumindest für mich ist immer ein schmaler Grad zwischen, ich brauche sehr viel Struktur, ich brauche auch eine klare Planung. Ungewissheit finde ich fürchterlich. Gleichzeitig bin ich sehr spontan. Ich liebe, wenn etwas eben zufällig irgendwie passiert und das ist, man muss dort so ein Zwischending finden, dass es irgendwo durch, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die stimuliert und ich finde, das ist im Journalismus einfach so, da ist so viel da und da ist immer etwas anderes, was läuft, das ist unglaublich aber stimulierend. Auf der anderen Seite kann es dir schnell zu viel werden, aber man ist ja auch viel sensibler, weil wir nehmen alles wahr und dort ist es immer eine Gratwanderung zwischen eigentlich eine ständige Beschäftigung und es darf man aber dann nicht alles viel zu viel werden.
Trotzdem bin ich überrascht, wie gut wir unter Druck funktionieren. Und das, was ich nie vergessen werde, ist, wo der Alain Berset seinen Rücktritt angekündigt hat und wir sind nur du, ich und gab es noch einen Praktikant in der Redaktion gsi, du und ich sind richtig aufgeblüht und wir haben richtig können loslegen und haben geliefert und gemacht und da und es ist unglaublich stimulierend gsi,
ja.
Wo man wirklich sieht, da haben sich unsere Stärken ausgespielt.
Ich glaube, das ist schon etwas, wo man ADS so ein bisschen zusprechen kann, ist, dass wenn der Druck steigt oder wenn es enorm hoher Druck ist, viele zu höchst Form auflaufen. Das hat einen Vor- und einen Nachteil, weil wenn der Druck zu wenig hoch ist, passiert auch weniger. Aber das heisst, es braucht vielleicht einen Stressfaktor, dass etwas passiert. Aber ich finde, dort kann man wirklich sagen, man nennt das so den Hyperfokus. Dort sind wir, glaube ich, mehr leistungsfähig. Also man nennt es so die All-Nighter, die man macht. Und dann liefert man am nächsten Tag einfach Bestleistung ab. Ja, vielleicht redet man da auch von Superkraft. Oder dort sind wir speziell, aber in einem sehr positiven Sinn.
Vielleicht auch noch, zum mit etwas Positivem abschliessen. Es hat einen Moment gegeben, wo wir das Interview geführt haben mit Frau Dr. Dawat, was geheißen hat, Menschen mit ADHS, die ziehen sich irgendwie auch an. Und wir haben uns beide angeschaut und haben müssen lachen und haben gefunden, ja, wir zwei haben uns gefunden.
Definitiv. Und ich weiss noch, während dem Gespräch habe ich Gami so geschüttelt, so Gami, wir sind gemeint. Und ich finde, das ist etwas, was uns, glaube ich, vielleicht auch verbindet, weil wir haben ein Verständnis füreinander. Wir wissen, wo, dass wir uns helfen können, uns unterstützen. Und gleichzeitig, was ich auch finde, ist, und das möchte ich wie auch nie verlieren, man hat so eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit. Also man kann sich unglaublich für etwas freuen. Man kann sich, es ist eben viel intensiver, wenn man alles wahrnimmt.
Ich glaube, Der Zwiebeltest.
Gami, du Charlotte.
Der Zwiebeltest.
Ich finde, ja, das macht auch vielleicht ein Stück weit, um jetzt da nicht alles am ADS aufzuhängen, aber vielleicht macht das auch ein bisschen so einen Podcast aus.
Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen, würde ich sagen, ADHS ist keine Entschuldigung. Aber es ist eine Erklärung. Es hilft dir selber, Erklärung zu haben für dein Verhalten und auch dir die Möglichkeit geben, dein Verhalten zu verstehen.
Und es gibt dir die Möglichkeit, nicht nur dein Verhalten zu verstehen, sondern es auch zu ändern und vor allem deinem Umfeld auch verständlich zu machen. Gleichzeitig finde ich, du trägst die Verantwortung für dein Handeln. Das ist mir wichtig. Wir sind nicht nur die Opfer von unseren Umständen, aber wir müssen mit dieser Diagnose leben. Und es ist ja irgendwo durch eine Akzeptanz. Und dort sollte man nicht zu hart mit sich ins Gericht gehen. Es ist normal, dass nicht alles auf Anhieb funktioniert, so wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber ich glaube, wenn man daraus lernt, und es ist sicher ein Prozess, der nie aufhört, dann ist das dienlich für einen selber, aber auch natürlich für alle Mitmenschen, die mit einem unterwegs sind. Das war es mit dieser sehr persönlichen Folge. Und ja, wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr eure Geschichte uns erzählt, die wir nachher hier im Podcast teilen können. An dieser Stelle danke vielmals fürs Zuhören. Tut uns abonnieren, weiterempfehlen und wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag, am Morgen, am 6.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.